Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Ein saftiges und vorweihnachtliches Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Jonas und wir nehmen tatsächlich kurz vor Weihnachten auf, am 23. Dezember. Und das hat Gründe, die wir euch gleich erläutern wollen. Aber in dieser Aufnahme bin ich natürlich nicht alleine und deshalb habe ich mir den geschätzten Kollegen Dominik eingeladen. Moin moin.
Servus Jonas und natürlich auch hallo an alle Seahawks-Fans.
Na, wie sieht's aus mit den Weihnachtsgeschenken? Hast du schon alles oder musst du noch einkaufen?
Alles top besorgt. War Gott sei Dank sehr früh dran. Das eine Weihnachtsgeschenk, was ich mir vorweihnachtlich schon gewünscht habe, ist nicht ganz angekommen. Bei dir glaube ich auch nicht und darüber reden wir sicher gleich noch.
Ja, genau. Du sprichst natürlich auf das Seahawks-Spiel oder das Spiel der Seahawks gestern, am gestrigen Sonntag, gegen die Minnesota Vikings an. Ja, das ist leider nicht so gelaufen, wie wir uns das gehofft haben am Ende. Aber alles das, wie du schon sagst, werden wir gleich besprechen, denn wir haben heute eine Doppelfolge. Das liegt daran, dass die Seahawks schon am Donnerstag wieder spielen gegen die Chicago Bears, bei den Chicago Bears. Und aufgrund dieser kurzen Woche haben wir uns, wie ihr das schon kennt, dazu entschieden, eine Kombifolge aufzunehmen, indem wir quasi die Recap auf das Vikings-Spiel mit der Preview auf das Bears-Spiel verbinden. Das werden wir gleich machen, aber bevor wir das tun, steigen wir natürlich noch in unsere Seahawks News ein.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Und da gibt es nicht so viel zu besprechen. Es gibt nur wieder das Thema Verletzungen, beziehungsweise ein Thema Verletzungen. Und das betrifft leider mal wieder Kenneth Walker. Der hat nämlich ein oder zwei Snaps vor dem letzten Touchdown der Seahawks gestern wurde sein Unterschenkel an der Goal-Line zwischen mit und Gegenspielern eingeklemmt. Danach humpelte er vom Feld, stand am Ende des Spiels aber wieder für die Offense auf dem Platz. Er selbst war nach dem Spiel nicht zu erreichen für die Presse, aber Mike McDonald sagte, dass es sich wahrscheinlich um eine Knöchelblessur handelt, mal wieder. Und dass gestern noch wohl Röntgenaufnahmen gemacht wurden. Die Schwere der Verletzung ist allerdings unklar und ob Walker gegen die Bears in wenigen Tagen fit sein wird, wird sich noch herausstellen. Aber das ist so eine typische Walker-Verletzung. Ne? Das hat er jetzt nicht zum ersten Mal.
Ja, also ist leider vielleicht auch in gewisser Art und Weise halt verletzungsanfällig, der Spieler. Aber man muss auch dazu sagen, er hat halt gestern noch wirklich viel Workload allgemein gehabt. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also ich will es jetzt nicht darauf irgendwie schieben. Müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass Kenneth Walker immer wieder die ein oder andere kleinere Verletzung hoffentlich nur haben wird. Aber er wird doch sehr viel geused, wenn er dann mal gesund ist, was mich persönlich überrascht. Und ja, wäre mir gestern so ein bisschen überraschenderweise eben aufgefallen, dass er da doch sehr viel am Platz stand, wo er doch immer wieder verletzt ist und erst letzte Woche ausgesetzt hat.
Genau, ja, das Thema Run Game wird jetzt leider auch prominent besprochen werden oder wir müssen es prominent besprechen. Weitere Verletzungen gab es zum Glück nicht. Und dann schauen wir jetzt einfach mal in die Recap des Vikings-Spiels rein.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey, der Rückblick.
Genau, und da ist eben die bittere Wahrheit, dass die Seahawks zu Hause gestern im Lumen Field bei regnerischem, typischen Seattle-Wetter lange mit einem Top-Team aus der NFC mithalten konnten, mit den Minnesota Vikings, dann aber leider trotzdem am Ende mit 27-24 verloren haben. Und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht, denn im frühen Slot haben die LA Rams noch bei den New York Jets gewonnen. Das ist jetzt keine Kunst, das haben die Seahawks diese Saison auch schon geschafft. Das bedeutet allerdings, dass die Seahawks mit der Niederlage gegen die Vikings jetzt das Thema Playoffs nicht mehr in den eigenen Händen haben. Sprich, wenn die Rams am Samstag in Primetime gegen die Arizona Cardinals gewinnen, dann ist der Playoff-Zug für die Seahawks in dieser Saison abgefahren. Deshalb drücken wir am Samstag den Cardinals die Daumen und hoffen, dass die Seahawks gegen die Bears gewinnen und so in Woche 18 ein absolutes Endspiel in LA um die NFC West Division-Krone und damit auch den direkten Einzug in die Playoffs gibt. Ja, alles das im Rückspiegel. Du hattest es eben auch schon angesprochen. Wie hast du das Spiel geschaut? Und was hat dir gefallen? Was war nicht so gut? Gib mir mal so ein kleines Fazit.
Ja, klassischer Sonntagabend bei mir zu Hause auf der Couch mit viel Hoffnung, auch viel Ernüchterung verbunden, wie leider auch häufig in Seahawks-Matches. Ja, ich muss sagen, vielleicht um mit dem Positiven anzufangen, ich war wirklich sehr positiv überrascht im Endeffekt, dass die Seahawks so gut mithalten konnten streckenweise. In der Preview habe ich ja mit Simon besprochen, dass da durchaus ein sehr starker Gegner auf uns wartet, der nicht zu Unrecht bei diesem Rekord steht, der eine starke Defense mitbringt, auch gute offensive Playmaker und ja, ein Team, das im Endeffekt um den Super Bowl irgendwie mitspielt. Und ja, trotzdem, es war ein Spiel, das man hätte gewinnen können, das man jetzt in Anbetracht der Situation hätte gewinnen müssen. Und ja, die Defense hat über größte Teile des Spiels hinweg, glaube ich, ihr Bestes getan. Wieder leider ein langsamer Start ins Spiel. Also das ist auch auffällig, dass das wieder jetzt der Fall war, dass wir wieder gleich im ersten Drive defensiv nicht gut ausgesehen haben. Dann konnten wir allerdings adaptieren, hatte ich das Gefühl. Das ist allgemein etwas, was unter McDonald auffällt, dass wir auch Dinge umstellen können, dass wir den Gegner adaptieren können. Offensiv war es halt am Ende des Tages einfach zu wenig. Also es ist auch so ein Spiel, wo man sich im Nachhinein, zumindest ich mich ein bisschen wundere sogar, dass es dann so knapp war, weil es ist teilweise jetzt rein offensiv, man sich die Frage stellen konnte, okay, wird es wirklich so knapp werden? Wieder Eigenfehler von Gino dabei, fragwürdiges Playcalling, eine O-Line, die im Run ja auch nicht mehr als okay wahrscheinlich geblockt hat. Das war einfach offensiv vermutlich zu wenig. Ich glaube an die Defense, da kann man natürlich Kritik üben, aber die hat wirklich vieles getan dafür, dass man dieses Spiel hätte gewinnen können.
Ja, bin ich voll bei dir. Also bei mir war es ähnlich. Ich habe die Recap geschrieben für die Website. Sprich, habe das Spiel intensiv auf der Couch verfolgt. Muss aber sagen, dass ich gar nicht so ja aufgeheizt war oder so und mich so groß geärgert habe. Natürlich ist es extrem bitter, dass die Seahawks so ein Spiel, wo sie, wie du schon sagst, gegen ein absolutes Top-Team aus der NFC eigentlich mithalten können, kurz vor Ende im vierten Viertel sogar nochmal in Führung gehen, nachdem sie lange über die gesamte Spielzeit eigentlich einem Rückstand hinterhergelaufen sind, dass es dann am Ende nicht reicht. Und ja, wir sprechen gleich auch einige Punkte an, die eben nicht gut funktioniert haben. Aber dass die Seahawks trotzdem in der Lage sind, solche Spiele eng zu gestalten in der ersten Saison von Mike McDonald als Head Coach mit den ganzen Koordinatoren und Trainern, die so noch nicht zusammengearbeitet haben, dass es da immer Reibungspunkte gibt und dass das noch nicht das Roster ist, was McDonald am Ende wirklich haben will, was im ersten Jahr einfach nicht funktionieren kann. Dafür stehen die Seahawks jetzt bei 8-7. Wir meckern eigentlich immer auf hohem Niveau. Klar ist das nach so einem Spiel, direkt nach so einem Spiel immer sehr reaktionär, wo dann auch Gedanken in den Kopf schießen, wo du dir sagst, boah, wie kann Gino und ähnliches. Und dann guckst du dir das Spiel nachher nochmal an und guckst dir dann nochmal andere Takes an von anderen Podcasts dann auch, wo du dir das dann nochmal durch den Kopf gehen lässt und dann am Ende eigentlich mit einem realistischen Blick darauf gehst und sagst, ja, war jetzt nicht alles gut, aber die Seahawks könnten auch die Raiders sein oder so. Von daher, sehe ich das da nicht so kritisch. Aber wir dröseln das jetzt mal so ein bisschen auseinander und machen das ganz klassisch und schauen auf die Offense. Als erstes, du hattest es angesprochen, bei der Defense, dass die langsam ins Spiel gekommen sind. Bei der Offense war es ähnlich. Sie sind, wie gesagt, bis ins vierte Viertel einem Rückstand hinterhergelaufen, haben einen langsamen Start hingelegt, direkt mit einem Three and Out. Und dann sind sie dann doch ins Spiel gekommen. Ein Problem, was zwischendurch immer wieder aufgetaucht ist, war das alte leidige Thema Third Down. Also die Seahawks hatten 10 Third Downs und haben nur 2 davon konvertiert. Auch das bringt dich dann in Nöte, wo Gino dann unter anderem Hero Ball spielen muss, mal wieder, weil er auch kein kontinuierliches Laufspiel hat. Und dabei waren die Bedingungen meiner Meinung nach gegen die Vikings eigentlich optimal. Das Wetter in Seattle war regnerisch. Die Vikings haben trotz ihrer starken Offense in den letzten 3 Spielen immer mehr als 100 Rushing Yards zugelassen. Und das wäre für mich eigentlich so ein Einfallstor gewesen, da mehr ins Laufspiel reinzugehen. Und das war dann nicht so gut.
Ja, aber vor allem, wenn du gerade das sagst mit dem Laufspiel. Nein, alles gut. Mit dem Laufspiel gerade. Also ich habe ja davor in der Preview die These aufgestellt gehabt, dass wir im Laufspiel allein schon deswegen doch gute Chancen haben könnten, weil unsere beiden besten O-Liner mit Abstand auf deren beste Run-Verteidiger wahrscheinlich im Endeffekt treffen, mit Van Ginkel und Grenard, die zig Tackles for Loss haben, die wirklich als Edge-Rusher da auch gut Pressure gemacht haben auf den Läufer dieses Jahr bisher. Und die hatten wir auch unter Kontrolle. Also das war jetzt nicht so, dass Van Ginkel und Grenard auf der Außenseite alles zugemacht haben und da kein Platz gewesen wäre. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass es so furchtbar nüchtern war, dass man da nicht hätte mehr draufsetzen können oder ein bisschen mehr Kreativität hätte rausholen können. Und bei dem Third Down, du hast das angesprochen, ich weiß jetzt den endgültigen Stat nicht, aber zwischenzeitlich im dritten Quarter wurde mal eingeblendet, glaube ich, dass im Schnitt bei Third Down 7 Yards zu überbrücken waren. Also das ist natürlich eine Situation, wo da ist die Frage, ist das Third Down das Problem, dass ich das Third Down nicht konverten kann oder dass ich einfach in den ersten 2 Versuchen schon so schlecht Football spiele, dass ich im Endeffekt beim dritten Versuch in eine sehr, sehr ungünstige Lage komme gegen eine Defense, die es versteht, die richtigen Plays zu callen im richtigen Moment, weil das haben sie definitiv gemacht, die Vikings. Also jetzt vielleicht auch overall auf die Offense, die hatten ganz oft die richtigen Plays parat.
Ja. Du sprichst es gerade an mit dem Third Down. Ich bin da eher bei letzterem, weil du bringst dich halt immer in schlechte Situationen bei Third Down. Ich merke nur da dieses tolle Play bei ersten und 5 an. Ich glaube so im dritten Quarter, wo man den Ball dann eigentlich normalerweise laufen kann. Aber die Seahawks tatsächlich dann irgendwie vom Playcalling her einen Fake-Toss laufen für minus 6 Yard, dann hast du 2. und 11 und kommst da nicht weit und stehst dann bei 3. und 9 oder so, obwohl du eigentlich 1. und 5 hattest. Und deshalb denke ich mal, ist es eher ersteres. Aber auch da werden wir gleich nochmal zu kommen, was das Thema Playcalling angeht. Und schauen jetzt einfach mal auf den Quarterback. In dem Fall hat Geno Smith, nachdem er sich letzte Woche gegen die Packers verletzt hat und dann durch Sam Howell mehr schlecht als recht ersetzt wurde, hat er das komplette Spiel durchgespielt auf einem angeschlagenen Knie. Das hat man auch, ich glaube, es war auch im vierten Viertel bei einem Run von ihm gesehen, wo er dann Richtung Außenlinie ist und da schon gut gehumpelt hat. Also so richtig fit war er nicht und hat er auf die Zähne gebissen. Und wenn man so auf seine Stats guckt, dann wird schon klar, dass die Seahawks aktuell bei aller Kritik wirklich nur einen Weg haben, Spiele zu gewinnen, und das ist wirklich wirklich über Geno Smith, oder wenn du auf seine Stats guckst.
Ja, also im Endeffekt, er macht Woche für Woche einfach ein sehr ähnliches Spiel. Er spielt sehr solide. Ich glaube nicht, dass er der Faktor ist, wegen dem wir Spiele verlieren. Dabei bleibe ich weiterhin, und ich glaube, das sind die meisten von uns aus der Gruppe da d'accord damit, dass er nicht der Grund dafür ist. Im Endeffekt, er hat 3 Touchdowns gegen eine sehr starke Vikings-Defense geworfen. Klar, zwei Interceptions bei der letzten, kann man sich ein bisschen die Frage stellen, was war da jetzt genau? Da gibt es dann viele Mutmaßungen. Die eine Interception, ja, die war unnötig wieder mal. Das war wieder mal so ein klares Gino Smith Play, wo ich mir denke, okay, vielleicht müssen wir auch damit leben, dass einmal im Spiel so ein Play dabei ist. Der Mann tut alles dafür, dass die Seahawks gewinnen. Ich finde, das merkt man auch. Also jetzt unabhängig von irgendwelchen Stats. Also er hängt da voll drin, emotional, und also er ist wirklich locked in die Spiele. 31 von 43 ist rein, von den Completions ja auch wieder super. Also es ist im Endeffekt sicherlich nicht seine alleinige Schuld, dass wir Spiele verlieren. Es ist um Welten besser als das, was wir letzte Woche von Sam Howell gesehen haben, ohne da wieder in der Wunde herumstechen zu wollen. Man sieht den Unterschied, und er bleibt manchmal leider zu lange in der Pocket, hält den Ball zu lange fest, lässt sich dann wieder sacken, wo man sich die Frage stellen muss, warum wirft er den Ball nicht einfach weg? Jeder Quarterback macht in einem Spiel Fehler, auch Geno Smith. Er macht halt leider immer wieder ungünstige. Denke nicht, dass es daran gescheitert ist im Endeffekt. Also korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Ich denke nicht, dass das der ausschlaggebende Faktor war.
Nein, ich bin auch voll bei dir. Am Ende hat er für 314 Yards geworfen noch. Es ist halt einfach bei Geno so, für alle, die nach dem Kopf von Geno schreien, stelle ich dann immer wieder die Frage, ja, was ist denn die Alternative? Sam Howell hat man gesehen letzte Woche. Uff. Da haben die Seahawks vor dem Spiel sogar Jaren Hall als Emergency Quarterback aktiviert aus dem Practice Squad, weil man scheinbar das Vertrauen nach der Leistung gegen Green Bay nicht so da ist, verwunderlicherweise. Und Geno gibt den Seahawks nach wie vor die größte Chance, Spiele zu gewinnen. Als Top-Team, wenn man auf die Vikings oder die Lions schaut, die haben halt immer mehrere Wege, um Spiele zu gewinnen. Und die Seahawks haben aktuell einen Weg, um Spiele zu gewinnen. Und der Weg ist ganz klar Geno Smith, weil das Laufspiel funktioniert einfach nicht. Und du musst halt auf Geno setzen. Und für alle, die irgendwie einen anderen Quarterback fordern, ja, guckt euch die Alternativen auf dem Roster an und schaut so, wenn Geno so ein Top 15 Quarterback ist, die alle Quarterbacks, die davor sind, die kriegst du nicht. Also hast du die Chance mit Geno nur. Und für alle, die sagen, ja, dann draft er halt einen Quarterback, ja, guck dir die 2025er Klasse an. Da ist auch kein Spieler dabei, wo ich sage, ja, genau, der ist es.
Vor allem nicht dort, wo wir draften werden. Also da schon eben. Gar nicht mehr. Es ist nicht einmal mit dem ersten Pick vermutlich. Das ist es besonders einladend, aber ja, nicht genau. Dort, wo wir stehen werden.
Deshalb sind wir eigentlich, sind die Seahawks mit Geno gut aufgestellt. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du ihm andere Umstände gibst, wenn du ihm eine vernünftige O-Line gibst, ein gutes Running Game, wo er nicht die schlechten Entscheidungen treffen muss, weil er genau weiß, okay, ich muss jetzt irgendwas kreieren, dann sieht das auch ganz anders aus. Deshalb ist die Infrastruktur, die ihm gerade zur Verfügung gestellt wird, eigentlich nicht optimal. Und das, was er daraus macht, in dem Fall 314 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions, ist eigentlich super. Wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Man muss nur nach Kansas City gucken, wo Patrick Mahomes jetzt auch keine MVP-Saison hinter einer schwierigen O-Line spielt. Der hat nicht viel weniger Interceptions geworfen. Und für alle, die dann nach dem Kopf von Geno Smith schreien, I don't know.
Vor allem aber, eine Sache, die man nicht vergessen darf. Ich habe es jetzt schon öfters mal, glaube ich, erwähnt. Ich weiß nicht, ich wiederhole es aber gerne. Es ist immer auch eine Cap-Frage. Und Geno Smith verdient einfach verhältnismäßig weniger als andere QBs auf seinem Niveau und mit seiner Erfahrung. Das muss man klar sagen. Geno Smith ist in Augen von vielen GMs vielleicht auch noch schlecht gevalued, oder weil er halt lange Zeit nicht wirklich gut oder auch gar nicht der Starter gespielt hat. Aber wenn wir jetzt überlegen, du hast jetzt Patrick Mahomes erwähnt, denk mir nur an den Trevor Lawrence in Jacksonville. Was der dort verdient, und da liegt es auch nicht nur an dem Rest, da liegt es auch ein bisschen an ihm. Da gibt es ganz viele andere Quarterback-Beispiele, und ich möchte wirklich nur auf den Weg mitgeben, dass egal, was in Free Agency passiert oder was man sich wünscht, das hat Defizite für das gesamte Team, weil die Seahawks sind nicht super gut aufgestellt in Capspace momentan. Und das bedeutet dann, dass andere Leute irgendwo gehen müssen, sollte man sich einen Free Agent Quarterback holen, der sehr gut ist, sollte man irgendwie in die Möglichkeit überhaupt kommen, wie du sagst, ist sehr unwahrscheinlich und nahezu unmöglich eigentlich.
Ja, absolut.
Also viel zu dem Thema.
Wir sind da voll einer Meinung. Und dass Geno eben Spiele gewinnen kann, liegt unter anderem auch an seinen Waffen, die er hat, im speziellen Fall die Wide Receiver. Deshalb gehen wir einfach mal dazu über. Und da habe ich in unser Skript geschrieben, Jackson Smith in Jigba is him, Ausrufezeichen, oder? Gestern wieder eine Leistung, die wieder diese Frage nach dem Wide Receiver Nummer 1 befeuert. Aber was der diese Saison leistet, ist schon echt stark.
Ja, es gibt Gott sei Dank keine Diskussion mehr darüber, ob JSN ein guter Draftpick war oder nicht. Also ich glaube, und ich weiß nicht, diskutieren wir wirklich noch darüber, wer der Wide Receiver Number One ist? Also ich glaube, er ist es, oder? Also
ja, es ist halt so eine Definitionsfrage, ne? Wie du Wide Receiver Nummer 1 definierst. Definierst du ihn jetzt über Volume, also wie viele Pässe er fängt? Oder wie er jetzt zum Beispiel von der Defense gecovert wird. Weil wenn du dir DK anguckst, JSN kriegt im Slot auch so viele Bälle, weil DK von vielen Defenses immer noch als Nummer 1 Threat, als Nummer 1 Gefahr, wie man auf Deutsch sagt, angesehen wird und teilweise oft auch in Doppeldeckung genommen wird oder die Safeties deshalb tief geschickt werden, um halt DKs tiefe Bälle wegzunehmen und deshalb ja in der mittleren Range mehr Platz für JSN besteht. Deshalb bin ich da jetzt bei Wide Receiver Nummer 1 immer noch so ein bisschen deswegen gespalten, aber was das Volume angeht, auf jeden Fall, weil gestern wieder 12 Targets, 8 Bälle gefangen für 95 Yards und einen Touchdown. Und hat jetzt in seiner zweiten Saison zum ersten Mal die 1000-Yard-Marke gerissen. Steht jetzt bei 1079 Yards und ist damit, ich glaube, der beste Slot-Receiver in der NFL. Und was Receiving Yards angeht, ist er jetzt, glaube ich, mittlerweile sogar auch in den Top 5. Und nicht nur das, damit ist er weiterhin auf Kurs, also auch kann es schon im nächsten Spiel erreichen. Neue Single-Season-Franchise-Rekorde für die Seahawks in Sachen Receptions und Yards zu setzen. Und wie du schon sagst, das im zweiten Jahr als First-Round-Pick hat sich gelohnt.
Ja, hat sich gelohnt. Und ja, im Endeffekt mir ist auch egal, ob er der Wide Receiver One ist oder nicht. Bin ich ganz ehrlich. Er spielt einfach super und ist ein cooler Typ, der sich nicht irgendwie daneben benimmt oder sowas, der auch irgendwie humble ist, wie man so gern sagt. Also der halt auch einfach weiß, dass er gut ist, aber das ein kann sich auch mal freuen. Er ist ein Teamplayer, ja. Und dem ist es, glaube ich, auch komplett egal, wie gut er ist oder jemand anderes. Er macht seine Sachen, wenn er gefragt wird. Und er macht das super. Und was der für Catches macht, das ist das, was wir uns ja in Wahrheit gewünscht haben. Wir alle wissen, dass DK seine Vorzüge hat und was er alles gut kann. Aber JSN hat halt einfach bessere Hands, im Moment zumindest. Vielleicht kommt DK ja wieder irgendwie da auf ein höheres Niveau. Aber es ist einfach ein Fakt, dass DKs Vorteile woanders liegen. Und bei JSN, das ist wirklich so ein Lockett-Nachfolger, wobei Nachfolger ist jetzt eben die Frage, ist ja wirklich genau gleich. Aber ich habe letztens gelesen, ja, wenn wir an so einen Doug Baldwin zurückdenken von früher, ja, sieht man vielleicht die ein oder andere Parallele. Es ist aber auch egal, er muss nicht die Rolle von irgendeinem anderen einnehmen, er muss im Endeffekt nur er selber sein. Klingt vielleicht ein bisschen so nach Kalenderspruch, ein bisschen kitschig jetzt, aber es ist im Endeffekt wirklich so. Also man braucht keine Vergleiche jetzt, wie gut er wie jemand anderer ist. Er spielt gut, er macht Catches, die so vermutlich kaum jemand anderer im Seahawks-Kader machen würde zum jetzigen Zeitpunkt. Geno kann sich auf ihn verlassen. Er kann auch mal richtig schwierige Bälle auf ihn werfen. Und ja, wenn er den Rekord knackt, freuen wir uns sicher alle für ihn. Aber am Ende des Tages ist es einfach eine richtige Bereicherung fürs Team. Und das würde ich mal so sagen, als abschließendes Fazit vielleicht zu ihm und zu seinem Spiel wieder, das wieder wirklich gut war.
Genau. Du hattest gerade einen Namen angesprochen, Jackson Smith und Jigba als Padawan, Tyler Lockett als Lehrmeister. Er hat ihn gestern auch nochmal in der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen und nochmal gesagt, wie viel er wirklich von Tyler Lockett gelernt hat. Tyler Lockett gestern zweimal angespielt, zwei Pässe gefangen für 19 Yards. Und wie es Tyler Lockett mittlerweile so macht, er läuft nicht mehr zum First Down, sondern er rollt mittlerweile auf dem Boden dazu. Das fand ich auch sehr witzig. Deshalb, ja.
Aber JSN nimmt auch manchmal den Kontakt nicht und es ist auch, ich finde es schön zu sehen, dass er weiß, wann er in den Kontakt geht, wenn er das First dann rausholt und auch wenn JSN, wie er es vielleicht von Lockett gelernt hat, auch einfach mal einen Schritt zurückgeht, unter Anführungszeichen, und halt einen Yard weniger nimmt, aber immer noch das sichere First Down und vor allem seine Gesundheit nicht riskiert.
Ja, auf jeden Fall. Wer seine Gesundheit dagegen etwas mehr riskiert, weil er einfach vom Körperlichen her ein ganz anderer Typ ist DK Metcalf. Der hat gestern das hat mich auch gewundert, zum ersten Mal nach Woche 7 gegen die Falcons wieder einen Touchdown gefangen. In ganz klassischer Deep-Ball-Manier, schön gegen Stephon Gilmore sich da den Catch geholt. Hatte dann auch um den Touchdown Drive von JSN weiterzuführen, da hatte auch einen super Catch in Traffic, insgesamt 3 Bälle gefangen von 7 Anspielen für 57 Yards, zeigt, dass er weiterhin wichtig ist, aber ich habe so das Gefühl, was dann auch so mit seinen Catches oder seinen Einsatzzeiten zusammenhängt oder dass er nicht mehr so oft von Gino angespielt wird. Er scheint irgendwie nicht richtig fit zu sein, oder?
Ja, also irgendwie, es wirkt so ein bisschen unrund. Ob das jetzt nur die Physis ist oder vielleicht auch das Mentale. Also eins können wir festhalten, DK und Gino hatten sicherlich schon mal eine bessere Chemie zueinander und das hat schon mal besser ausgesehen. Das ist vielleicht auch das, was wir bei JSN jetzt sehen, wo Gino Bälle wirft, wo er einfach weiß, okay, den fängt er, oder auch einfach manchmal dieses blinde Verständnis bei den beiden da ist. Das Metcalf und er auch schon mal hatten, aber ja, du sagst es, DK ist momentan so ein bisschen unrund, sicherlich physisch auch, aber ich glaube auch, dass er vielleicht ein bisschen mehr Erfolgserlebnis jetzt nur diesen einen Touchdown braucht, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Ich zweifle nicht daran, dass er das Potenzial hat und unglaublich wichtig ist und wie wir vorhin schon angesprochen haben, halt auch einfach viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und im richtigen Moment trotzdem da sein kann. Und bin mir auch sicher, JSN profitiert sehr davon, dass er einfach im Team ist, einfach nur durch DKs Präsenz und ja, genau.
Ja, auf jeden Fall, du hast es gerade angesprochen, vielleicht ist er auch nicht so mental ein Teil im Spiel und hat auch nicht so die Connection mit Gino, was man auch bei der Interception, die dann das Spiel beendet hat, von Gino gesehen hat. Wenn man da nachher im All-22 geguckt hat, oder aus der Drohnensicht, nenne ich es mal, da ist ist DK die Route auch nicht richtig zu Ende gelaufen und hat deshalb auch dazu beigetragen, dass der Ball dann abgefangen wurde. Sei es wie es ist, ein Catch gab es noch für Jake Bobo relativ am Anfang des Spiels, für 6 Yards. Und ansonsten hatte, glaube ich, kein Wide Receiver einen Catch. Wer allerdings Catches hatte, endlich mal, waren die Tight Ends. Und damit ich das nicht hier die ganze Zeit runterratte, würde ich dir jetzt erstmal den Part übergeben.
Ja, gerne. Also wie du sagst, wurden mal wieder mehr eingebunden. Vor allem, wir haben ja mehrere Tight Ends, die definitiv auch eine Threat im Passing Game sein können. Und dass wir das wirklich auch ausnutzen, diese Variabilität, fand ich persönlich schön zu sehen und vielleicht wieder was Positives rauszuheben. Fahrend hier mit 3 Receptions für 50 Yards, der bleibt weiterhin immer wieder im Spiel drinnen, ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte Faktor, aber er macht immer wieder seine Catches, wird abzuwarten sein vermutlich, was in den nächsten Jahren mit ihm passiert. Aber es ist schön zu sehen, dass er trotzdem in den offensiven Gameplan involviert wird. Wer, glaube ich, uns alle beeindruckt hat in dem Spiel und vor allem auch in der Season, ist halt AJ Barner. Also ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass sein Anteil in der Offense schon so groß sein wird dieses Jahr. Der hat auch 2 Catches gehabt. Für 13 Yards klingt jetzt vielleicht nicht so, ja, so beeindruckend, aber im Endeffekt dieser starke Touchdown, der da dabei war, also das war ja praktisch schon wirklich in Receiver-Manier, wie er den da runtergepflückt hat. Das war nicht ein Blocking-Titan. Nee. Also das war schon wirklich.
Der Ball war ein bisschen hochgeworfen, glaube ich, auch, ne? Und dafür fängt er den mit seiner Länge echt gut ein.
Ja, der war optimistisch geworfen, sagen wir es mal so. Ja, nein, aber wie du sagst, der war hochgeworfen, der fängt den, der hat sichere Hände, der landet mit den Füßen im Bauch. Also das war einfach so, es hat ausgesehen wie ein Receiver oder vielleicht wie ein Receiving Titan. Und Barner ist ja eigentlich viel mehr als das. Und er blockt halt auch einfach gut. Ja, also
Außer in dem Play davor.
Ja, das wollte ich gerade anfangen. Das ist das Einzige, was überraschend ist. Das hat er letzte Woche auch schon gehabt. Da hat er auch irgendein Play gehabt, also in der Vorwoche, wo er irgendwie, ja, ein bisschen off war. Ist jetzt die Frage, ja, kann mal passieren. Vielleicht an einer bitteren Stelle wie da soll es nicht passieren. Ich denke trotzdem, dass er overall sicherlich einer, der ein sehr wertvoller Draftpick gewesen ist und auch noch sein wird. Ja, im Endeffekt, er bringt halt ein Gesamtpaket, glaube ich, als Tight End mit, das er auch uns so präsentiert, wo er auch mal Yards After Catch macht. Also der ist tough, der Typ, der hat wirklich Lust, Lust in den Kontakt zu gehen. Der hat Lust, Leute herumzuschubsen, sage ich einfach mal so, Ball in der Hand oder ohne. Und ja, hat jetzt ab und zu mal schlechte Bessere.
Ja, von seiner Aggressivität her, wie du sagst, hat Bock, Leute rumzuschubsen. Erinnert mich das so ein bisschen von der Aggressivität und von der Energie her, so ein bisschen an Devin Witherspoon, der ja auch so ein bisschen so ein Bully ist und auch viel Trash-talkt und sich nach einem guten Player auch richtig aufhypen kann. Da ist Barner ähnlich.
Er hat richtig Spaß dran. Also so richtig, ja, das sehe ich auch. Und wenn man jetzt Titans sagen möchte, auch wenn jetzt vielleicht die nicht gerne in diesem Podcast zusätzlich erwähnen, aber ein George Kittle von den 49ers, das ist ja auch so einer, der Spaß und sowas hat. Und ja, ich glaube, der wird noch gut werden die nächsten Jahre. Und haben wir ja, glaube ich, ein paar Fans hier in der Gruppe von ihm. Ja, Pharrell Brown hat ja auch noch einen Catch für 17 Yards. Im Endeffekt, ich persönlich glaube, man könnte Barner noch mehr einsetzen, weil er einfach die Zukunft vermutlich mehr ist von diesen drei Titans, weil ein Fahnd, wir haben schon öfters darüber geredet, die Cap-Situation mit ihm ist nicht so einfach, er wird uns viel kosten und zeigt aber nicht ganz die Leistung. Und Pharrell Brown ist jetzt auch nicht der Superstar. Wenn er seinen Catch macht, ist gut. Ich glaube, er hatte auch einen blöden Penalty, habe ich im Kopf noch. Ich glaube, er hatte da doch irgendwie ein Holding oder so mal. Ja, aber die Titans wurden involviert und die haben ein gutes Spiel gezeigt, würde ich sagen, overall.
Ja, 80 Yards, ein Touchdown ist für eine Titan-Gruppe grundsolide. Wer nicht so grundsolide war, waren leider die Running Backs. Am Ende waren es tatsächlich, wir haben auf die über 40 Passing Downs von Geno Smith angesprochen, waren es nur 12 designte Runs, die Ryan Grubb gecallt hat. Und ich hatte es schon angesprochen, dabei war eigentlich mit dem Regenwetter war so ein prädestiniertes Spiel für Run Game. Und das wurde einfach nicht wahrgenommen. Ken Walker war wieder Starter, obwohl er dann nachher angeschlagen war, hatte aber nur 8 Carries für 31 Yards. Im Passspiel war er auch involviert, aber ich weiß nicht, ob ihm diese Saison, wo er ja wirklich wie kein anderer Spieler auch im Backfield immer gehittet wird, ob ihn das irgendwie in seiner Entscheidungsfindung mental blockiert, aber es ist irgendwie nicht der Ken Walker, den wir kennen, oder?
Ja, es ist definitiv ein anderes Spiel von ihm gewesen oder in letzter Zeit immer wieder andere Spieler, als wir es gewohnt sind und uns auch von ihm wünschen würden. Ich glaube, er ist auch einfach, wie du sagst, er ist nicht in der richtigen Situation dieses Jahr. Er wird so oft gehittet im Backfield. Er ist halt einfach ein Typ, der über seinen Speed halt Erfolge erzielt, der über seine Agilität Erfolge erzielt. Er ist nicht der allerhärteste Läufer, wenngleich ich es ihm hoch anrechne, dass ich das Gefühl habe, dass er sich in der NFL da auch weiterentwickelt hat und auch wirklich nicht mehr nur dieser Läufer ist, der Haken schlägt. Aber ja, er wird halt in diese Situation geworfen, er macht manchmal blöde Entscheidungen. Ich denke da an diesen, ich glaube, das war ein Pass auf ihn, wo dann irgendwie, das war, weiß nicht mehr wann das war, aber da war er in der eigenen Hälfte, glaube ich, an der eigenen 10 oder so, und anstatt dass er einfach gerade weiterläuft und das First Down holt oder vielleicht einen Yard vom First Down scheitert, macht er irgendwie einen Cut nach rechts und wird dann getackelt und dann ist es irgendwie im Endeffekt noch immer 5 Yards zum neuen First Down. Es sind immer wieder so Plays dabei, wo er einfach zu viel will. Also so gern ich ihn habe und ich bin wirklich großer Fan von ihm, so sehr macht er halt manchmal auch nicht die richtigen Entscheidungen. Er ist halt, es ist alles so ein bisschen, ja, er ist verletzt irgendwie auch, also er ist irgendwie angeschlagen, dann verletzt er sich in dem Spiel wieder, nimmt sicherlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein heraus. Ja, Charbonnet war angeschlagen. Ich weiß nicht, ob er nur deswegen nicht gelaufen ist im Endeffekt oder so gut wie nicht gelaufen ist. Aber auch McIntosh, der zeigt ja gute Läufe. Ich weiß nicht, warum wir da nicht ein bisschen einfach mehr laufen und ein bisschen mehr durchwechseln. Ich bin nicht der allergrößte Charbonnet-Fan, aber dem kann man auch mal ein paar gute Runs geben und der macht andere Dinge gut als Walker. Das verstehe ich persönlich nicht. Also, sind jetzt gerade nicht beim Playcalling zwar, aber das glaube ich, kann man in dem Zusammenhang schon sagen, es sind halt wenig Runs gewesen. Und mir ist es auch vorgekommen, dass wir nicht ganz im Run nicht ganz das richtige Rezept hatten. Nicht ganz das richtige Rezept hatten für die Vikings Defense. Also es war jetzt statistisch in Ordnung, würde ich sagen. So bei den Runs, die man hatte, waren immer wieder gute Raumgewinne dabei. Aber im Endeffekt, das ist halt ein Laufspiel, das es dem Passspiel nicht erleichtert. In keiner Art und Weise. Und was ich auf jeden Fall gut fand, ist, jetzt sind wir bei der Offensive Line, die kommt dann gleich, aber dass auch ein Laumea hat immer wieder ganz gut geblockt. Es waren gute Sachen dabei, aber es hat halt nicht gereicht dafür, dass die Running Backs wirklich einen guten Tag hinlegen konnten. Und du sagst es, Walker steigt mit 31 Yards aus. Chabonnet hat überhaupt nur minus ein Yard in dem gesamten Spiel bei einem Lauf und McIntosh hat 14. Das ist halt wirklich zu wenig und fast schon überraschend, dass man mit der Leistung so gut im Spiel bleiben konnte offensiv.
Ja, absolut. Auch da nochmal Kredit an Geno Smith, der die Seahawks dann mit dem Passspiel im Spiel hält. Wenn du das Quarterback-Play nicht hast und hast so ein Run-Game, ja, dann machst du gegen die Vikings nicht 24 Punkte. Du hattest gerade angesprochen, O-Line. Können wir auch nochmal kurz drauf schauen, weil ich glaube, wir sind alle nicht die O-Line-Experten, können das nicht so einschätzen. Im Vergleich zum Packers-Game hatte ich so den Eindruck, dass wir eigentlich relativ solide gespielt haben gegen, wie du es schon angesprochen hast, einen Top-Pass-Rush der Vikings. Gab aber wieder einige False-Start-Penalties, wo ich mir auch gedacht habe, boah, in Woche 16 muss das sein. Haben insgesamt nur zwei Sacks zugelassen, von denen einer klar auf die Kappe von Gino ging. Und auch sonst war der Druck nicht so groß auf Gino. Was auch gut war, dass die Starter komplett durchgespielt haben.
Ja, also immerhin ein solideres Spiel dieses Jahr von der Olin. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall festlegen, dass das okay war. Auch man sieht auch, dass es eindeutig den Seahawks weiterhin in die Karten spielt, wenn die Interior D-Line des Gegners nicht ganz so stark ist und eher die Edge Rusher die starken Spieler sind, weil einfach Lucas und Cross nach wie vor mit Abstand die zwei besten O-Line in diesem Team sind. Und ja, Laumea, wir haben kurz angesprochen, der hatte wirklich ein schweres Spiel gegen die Packers, der ist besser gewesen. Der ist wirklich gar nicht so schlecht. Also was man so sieht von ihm und auch gerade was er im Run manchmal macht, das ist gar nicht so schlecht. Also es klingt jetzt fast schon böse, gar nicht so schlecht, aber man muss es ja in Anbetracht dessen sehen, für seine Spielpraxis, für seine Spielerfahrung und auch für den Draftpick, wo wir ihn dieses Jahr geholt haben. Ich finde, spielt gut. Ich finde es gut, dass du es auch ins Skript geschrieben hast, dass Tomlinson nicht negativ auffiel, weil das ist ja wirklich fast positiv. Also ist ja leider sehr treffend ausgedrückt, muss ich sagen, von dir. Aber es stimmt ja wirklich. Es ist im Endeffekt leider Tomlinson oft eine Schwachstelle. Das war auch in Ordnung. Ja, ich glaube, dass man gegen einen guten Vikings-Pass-Rush gut dagegen gehalten hat. Und besser wahrscheinlich sogar, als ich es erwartet hätte. Ja, gut auch, dass Oliver Thiemy gespielt hat, also dass auch der drin bleiben konnte. Das, ich glaube, mit Sandl wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Ja, es ist nicht schlecht gewesen und deswegen finde ich es fast schade, dass wir in so einem Spiel, wo doch die O-Line sicherlich eines ihrer besseren Spiele gezeigt hat, dass wir dann so ausgestiegen sind im Endeffekt. Aber ja.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen und deshalb gehen wir dann einfach mal zur Defense über und auch hier würde ich dir erstmal so ein bisschen das Feld überlassen. Wie war so dein Eindruck der Defense? Du hattest es so eben bei der Zusammenfassung schon mal kurz angesprochen.
Ja, also ein Spiel, wo man zuerst vielleicht wieder ein bisschen langsam hineingefunden hat, weil gleich der Touchdown zu Beginn des Spiels. Aber dann war es dann doch so, dass die Defense immer mehr im Spiel war und ich ist auch eine Sache, die ich McDonald anrechne. Also liegt auch an den Spielern natürlich, aber auch, dass McDonald dieses Team so weit einstellt und auch prägt, dass wir im Spiel Adaptionen machen können, vor allem in der Halbzeit besser werden. Also das ist eine Vikings-Offense mit vielen Playmakern gewesen und da waren einige Free and Outs dabei. Ja, es war halt dann immer wieder leider immer etwas fehleranfällig, doch das ganze Spiel über noch und es hat dann leider genau am Ende, war es dann halt wieder so, dass wir gegen Jefferson das Nachsehen hatten. Also der hatte ja überhaupt einen super starken Tag, muss man sagen, 144 Yards, zwei Touchdowns. Das war auch vielleicht bis zu einem gewissen Grad zu erwarten, dass ein Jefferson ein guter Spieler hat. Also wäre jetzt auch überrascht, wenn nicht. Das ist wahrscheinlich der beste Receiver der NFL oder zumindest ganz vorne mit dabei. Ja, wenngleich vor allem im Run-Game die Vikings dann doch hinten raus im Spiel immer weniger machen konnten. Ich fand es auch mal wirklich super, dass wir in einer klaren Run-Situation, wie es praktisch im letzten Drive der Vikings der Fall war, wo wir ja wussten, die wollen nur noch die Uhr runterlaufen lassen und vermutlich das Spiel dann abknien, dass wir es geschafft haben, dieses Team in Schach zu halten. Das war ja auch nicht das ganze Jahr schon so. Also da war es ja oft genug so, dass wir wussten, okay, der Gegner wird laufen und wir haben leider den Lauf nicht stoppen können. Also wir haben den Lauf stoppen können. Weiterhin, die Vikings hatten vorher schon Probleme mit Rushing-Touchdowns. Auch gegen uns haben sie keinen Rushing-Touchdown geschaffen. Aaron Jones sicherlich okay gewesen, aber wir haben den dann doch eher im Griff gehabt. Und ja, overall eine gute Leistung vermutlich, aber halt die Strafen sind halt wieder zu den ungünstigsten Zeitpunkten gewesen. Aber wahrscheinlich auch noch sehr blöde Strafen, wenn wir sicherlich gleich noch dazu zu sprechen kommen. Aber Byron Murphys Face, ich glaube, die hat mir besonders weh getan und ich glaub, dir vermutlich auch. Und ja, anderen, der kommt da mal durch, da macht er einmal so einen super Play und einfach wirklich, wirklich ungünstig. Und im Endeffekt aber trotzdem, also ich würde es trotzdem sagen, dass die Seahawks Defense doch Hoffnung gibt, wenngleich wir diese kleineren individuellen Fehler abstellen müssen. Das ist ganz klar.
Absolut. Auch da kann ich dir voll zustimmen. Es ist wieder heute sehr harmonisch, aber es ist einfach so. Und das sieht man dann, dass wir das alle sehr, sehr ähnlich einschätzen. Du hattest gerade Byron Murphy angesprochen. Es ist eine gute Überleitung in Sachen D-Line. Die hat doch schon ein bisschen Druck auf Sam Darnold ausüben können. Hatte, nachdem sie letzte Woche gar keine Sacks hatte gegen Green Bay, haben sie jetzt 3 Sacks gehabt, 7 Quarterback-Hits. Aber was man so gesehen hat, so richtig der Druck war zwar da, aber so einen richtigen Impact hat das Ganze nicht gehabt. Die D-Line hatte das, oder die Front 7 hatte das Run-Game gut unter Kontrolle, insgesamt nur 81 Yards für die Vikings. Und wer richtig eingeschlagen hat in diesem Spiel, meiner Meinung nach, war Jaron Reed, der ja wirklich ein super Spiel gemacht hat, auch einen wichtigen Sack gemacht und ist einfach als erfahrener Spieler unheimlich wichtig. Und Leo Williams war wieder dominant in Teilen und spielt auf einem Level. Ich habe mal All-Pro Fragezeichen hingeschrieben, weiß ich nicht, ob das so weit kommt, weil so sind die große Production wie, ja, ich sag mal, Myles Garrett oder andere Sack-Leader hat er jetzt nicht. Und da gucken ja viele Experten immer drauf, aber der spielt einfach eine super Saison und gerade die Interior Line, da merkt man jetzt, warum die Seahawks da auch ordentlich Geld eingelegt haben.
Ja, vom Jaron Reed, wie du sagst, der passt perfekt in dieses Team hinein irgendwie. Also der ist diese Veteran-Präsenz, die man braucht, also neben einem Byron Murphy und noch einem jungen Edge-Rusher. Und gleichzeitig macht er aber auch was. Also das ist nicht nur dieser Locker-Room-Typ, der halt da ist und irgendwie ein paar gute Ratschläge verteilt und ja, halt einfach da ist, sondern der spielt halt auch wirklich gut. Und das war jetzt in dem Spiel auch klar zu sehen. Wenn du jetzt gesagt hast, dass irgendwie, da wird auch gemeint, es war irgendwie nicht so viel Druck auf Darnold, ich habe auch allgemein das Gefühl, dass die Pressure, also rein, wenn man sich das jetzt so prozentuell ansieht, die Pressure Rate ist ja bei den Seahawks gar nicht so schlecht. Auch das ganze Jahr über, glaube ich, nach wie vor, dass ich das Gefühl hatte, dass in jedem Play, egal ob Murphy, Hall, Williams oder in Voso, dass irgendwer um die Ecke da gleich fliegt und ich mir denke, wenn der Quarterback jetzt den Ball eine halbe Sekunde länger in der Hand hält, dann ist er weg. Das fehlt mir irgendwie. Also ich glaube, die Stats sind auch teilweise ein bisschen irreführend beim Seahawks Pass Rush.
Ja.
Weil der Eye-Test passt irgendwie nicht dazu. Also wir haben gute Aktionen das ganze Jahr über schon, aber gerade in dem Spiel, glaube ich, besonders auch, ja, wir haben 3-6, wir haben 7 QB-Hits, wir haben laut PFF deutlich weniger Pressures generiert als die Vikings, womit die Vikings jetzt auch gar nicht so konstant vorgekommen sind, aber das jetzt mal dahingestellt. Ich hatte so ein bisschen persönlich das Gefühl, habe das ganze Jahr schon das Gefühl, dass es uns fehlt, dass wir konstant um die Edge zum Beispiel herumkommen und Druck erzeugen. Und immer wieder sind gute Plays dabei, aber es sind auch immer wieder leider Plays dabei, wo einfach niemand durchkommt und wo einfach der generische Quarterback dann doch ewig Zeit hat. Aber gleichzeitig, die D-Line ist sicherlich eine Unit, die vermutlich das größte Upgrade gemacht, also rein von dem, wie sie spielt im Vergleich zum letzten Jahr. Also wenn wir da zurückdenken oder zum vorletzten Jahr und so, also wenn man reinen Zeitverlauf des Seahawks-Fan ansieht, finde ich, hat die D-Line sich extrem gesteigert. Siehst du es ähnlich oder bist du da ausgegangen, dass wir so gut sein werden dieses Jahr?
Ja, absolut. Also ich bin, habe natürlich gehofft, wie alle, dass die Seahawks da einen Sprung machen defensiv unter McDonald, weil viel schlechter konnte es nicht werden. Und er hat jetzt mittlerweile eine Top 10, Top 12 Unit daraus gemacht, vom gefühlt letzten Platz in der NFL ins obere Drittel zu springen nach 15 Spielen ist schon sehr beachtlich. Und von daher sehe ich die Seahawks da auf einem guten Kurs, und du hattest es gerade mit dem Druck angesprochen. Da nochmal der Shoutout an Henry, der ja immer diesen schönen Spruch bringt: Not all pressures are created equal. Also nicht jeder Pressure ist dann wirklich, wie du schon sagst, ne, dass dann gerade da so ein Boye Mafe oder ein Derek Hall um die Ecke fliegt und da dann ganz knapp am Quarterback scheitert. Fällt die Definition einfach sehr, sehr unterschiedlich aus. Aber am Ende sind es alles Pressures. Deshalb, wie du schon sagst, der Eye-Test ist da ein bisschen anders und steht dann so im Kontrast zu den angeblich hohen Statistiken. In Sachen Linebacker fand ich jetzt, war es eher unauffällig. Also so Ernest Jones hat jetzt keine großen Fehler gemacht. Hat eine Interception fallen lassen, wo man im ersten Moment gedacht hat, boah, die muss er eigentlich haben, aber im zweiten Blick drauf merkt man schon, dass das gerade für den Defender ein schwerer Catch war. Er liegt irgendwie so halb über dem Boden, fällt rückwärts und muss dann da irgendwie noch den Ball fangen. Von daher, geht das dann nicht auf seine Kappe. Also kann er fangen, muss er aber nicht. Und auch Tyrone Snight war sonst solide, oder ist dir bei den Linebackern, Inside-Linebackern speziell was aufgefallen?
Ja, kann ich so unterstreichen. Man muss halt sagen, ich kann mit Linebackern leben, die unauffällig sind. Schwierig wird, wenn sie durch Miss-Tackles oder ähnliches auffallen. Hat gepasst, würde ich sagen. Und man merkt, also nach wie vor, man kann unterstreichen, dass dieser Schachzug von McDonald, Jones zu holen und Knight als Starter zu etablieren, definitiv der richtige war.
Ja, etwas mehr aufgefallen sind, du hattest es auch angesprochen, du sprichst immer so viele Sachen an, das war ganz, ganz zufällig, dass wir darüber reden, sind die Cornerbacks gerade gegen Justin Jefferson, aber auch gegen Jordan Addison, und da hat positiv meiner Meinung nach herausgesprochen, natürlich Devin Witherspoon, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Er ist mittlerweile wieder, am Anfang der Saison war sehr, sehr zurückhaltend, ist jetzt wieder der emotionale Einpeitscher dieser Defense, und hat sich auch gegen die Vikings nach dem Green Bay Spiel verbessert gezeigt, hatte einige Impact Plays, ist einmal als Pass Rusher auch durch die D-Line gegangen und hat da den Run gestoppt. Hat dann an der Line of Scrimmage auch einen kurzen Pass gut weggeblockt. Also ist nach wie vor überall auf dem Feld zu finden. Wer am Anfang des Spiels nicht auf dem Feld zu finden war Tariq Woolen. Der saß auf der Bank, und da gab es dann eine interessante Aussage von Mike McDonald nach einer Pressekonferenz, dass es ein Team-Thing gewesen wäre und dass es besser für die Mannschaft gewesen wäre, dass Woolen im ersten Drive auf der Bank saß. Eine Ansage, oder?
Was auch immer das ist. Also
es scheint irgendwas vorgefallen zu sein, aber auch da haben wir in der Saison gesehen, dass McDonald da durchgreift und sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt.
Ja, vor allem egal, wer es ist. Und man muss auch sagen, Woolen, also ich glaube, es ist gut, dass es egal, wer es ist, dass bei jedem gleich gemacht wird. Hat ja auch danach jetzt nicht super geglänzt, muss man sagen. Also Woolen ist so ein bisschen so ein sehr schwieriger Spieler zu beurteilen, weil er halt wirklich gute Aktionen hat. Und dann teilweise denkt man sich, wäre er doch lieber wieder an der Sideline gewesen im ersten Drive, um es ganz böse auszudrücken. Ja. Weil wirklich, also dieser eine Justin Jefferson Touchdown, der war halt, also da hat er halt wirklich unglücklich ausgesehen wenn er jetzt wirklich top in Coverage ist und Jefferson greift über ihn drüber und macht, ich weiß nicht, was für einen Catch, dann kann man immer noch anders darüber reden und das anders diskutieren. Aber Fakt ist, dass Woolen leider sich vom Packers-Spiel nicht so gut erholt hat wie andere Spieler. Und die auch ihre Struggles hatten gegen eine gute Green Bay Offense oder Defense, auch beiden Seiten des Balls. Es gab sehr Fehler und Spieler haben sich erholt, aber Woolen, er hat drei Passes defended im Endeffekt und das ist alles schön und gut, aber wenn du dann solche Touchdowns als Cornerback zulässt, ich habe vor allem bei den Linebackern gesagt, ich finde es gut, wenn man, es ist in Ordnung, wenn sie nicht auffallen, bei Cornerbacks ist es noch besser, wenn sie nicht auffallen, vor allem welche, die wieder wirklich nur auf der Boundary, also wirklich nach außen stehen, die Woolen. Er ist leider dann doch öfters mal aufgefallen und das jetzt nicht unbedingt positiv.
Ja, absolut. Drei Pässe hat er noch abgewehrt, aber mehr Schatten als Licht, gefühlt meiner Meinung nach. Wer auch keine leichte Aufgabe hatte gegen Jordan Addison und Justin Jefferson, war Josh Jobe. Hat auch einige Male nicht so gut ausgesehen, doch ich finde nach wie vor für einen, ja, er ist gefühlt so ein Mike McDonald-Guy, wurde von ihm aus dem Practice Squad hochgeholt und ist jetzt der Starter auf Outside Corner und macht als ehemaliger Practice Squad Spieler, der die Saison in der Reserve begonnen hat und jetzt als Starter macht er seine Sache eigentlich grundsolide, finde ich. Über wen wir jetzt zum Leiden von Max Brenning etwas mehr reden müssen. Ist Trey Brown, der diese wirklich absurde Play-Abfolge hatte. Also hast du es schon mal gesehen, dass ein Cornerback, der auf Coverage gewartet hat, Offsides war?
Also ich glaube, wahrscheinlich gab es schon mal, aber mir würde jetzt keinen Fall einfallen, irgendwie, wo ich sage, ja, stimmt, er hat das ja auch gemacht. Und vor allem also die relative Zahl ist ja beeindruckend. Brown ist so wenig am Feld dieses Jahr und bei so wenig Plays es dann zu schaffen, einmal im Offside zu stehen als Cornerback, ist schon beeindruckend. Das ist ja nicht irgendwie Woolen oder Witherspoon. Also selbst da wäre es blöd, aber Brown ist so wenig am Feld und ja, das war wirklich dumm, wie du sagst.
Ja, vor allen Dingen, es war Third Down, ne? Ein relativ langes Third Down. Dadurch hat er dann die 5 Yards Penalty gezogen und im nächsten Snap wurde er von Jefferson für Jeffersons ersten Touchdown verbrannt in Coverage. Also das war wirklich eine ganz, ganz üble Sequenz. Von daher hat das Run Game oder die Run Defense hat gut ausgesehen. Die Coverage war teilweise schwierig, aber gegen solche Spieler kann das mal passieren. Teil der Secondary waren auch die Safeties, sind jetzt mir zumindest nicht so negativ aufgefallen. Julian Love mit dem Sneak beim Fake Punt, wo ich mir auch nicht sicher war, ob das jetzt wirklich eine Fourth Down Conversion war, aber ich hab's genommen. Ja. Da sah er gut aus. Wo er nicht gut aussah, war beim zweiten Jefferson Touchdown, wo er eigentlich die Hilfe für Woolen leisten muss, aber da auch zu spät kommt. Aber dafür spielt Love eigentlich weiterhin eine gute Saison. Wer auch eine gute Saison spielt, mittlerweile ist Kobe Bryant.
Ja, also der macht seine Sache richtig gut. Das ist auch so ein bisschen ein kleines Comeback, wobei, was heißt Comeback? Aber das ist so ein Ding, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das ist
Don't call it a comeback.
Ja, aber das ist so etwas, mit dem hätte ich persönlich nicht gerechnet.
Absolut,
weil ja. So gut aufgeht und wirklich, also er macht es wirklich gut, was er tut und ja, irgendjemand, glaube ich, hat gestern in die Gruppe geschrieben, Kobe Bryant ist das, was Jamal Adams gerne wäre oder sowas. Oder ich glaube, das ist im Kopf halt, ja, nein, also Kobe Bryant, der macht das schon, der macht diese Rolle als Strong Safety, das passt gut. Und ja, da merkt man auch wieder, wenn so ein neuer Head Coach, oder könnte jetzt auch ein DC sein, aber in unserem Fall halt einfach der Head Coach, einzelne Spieler hat, die gut in sein Scheme passen, die vielleicht auch mental aufbauen kann, entsprechend und einfach vorbereiten kann auf so ein Spiel, dann können die, obwohl sie vielleicht so kleinere Durchhänge hatten in ihrer bisher doch eh nicht so lange in Karriere, aber trotzdem kann man die gut wieder hinbiegen. Und der, also Kobe Bryant ist so ein Beispiel dafür, der gerade als Tackling, also fast schon Tackling-Spezialist, was der raushaut, das ist beachtlich. Der hat einen Impact, das ist so wie der kleine Bruder von Witherspoon teilweise. Der kann auch mal den Ball intercepten, haben wir in den vergangenen Wochen schon gesehen. Boah. Cooler Spieler und sicherlich auch sehr wertvoll, dass man den dorthin bringen konnte auf dieses Niveau. Und overall, ja, Love bei dem du hast gesagt, bei dem Touchdown sein Fehler. Es ist natürlich immer auch immer ein bisschen gemein, defensiv zu sagen, ja, wie, was hätte der jetzt machen sollen, weil wir es im Endeffekt gar nicht ganz genau wissen. Es hätte auch sein können, dass er vielleicht eh weiter inside hätte stehen sollen, falls er kann ja auch nicht komplett hinein committen und auf Jefferson zulaufen. Vielleicht war eben genau der Plan, dass er ein bisschen inside bleibt. Ganz genau wissen wir es nicht. Im Endeffekt, er hätte es wahrscheinlich besser machen können, aber es war dann doch wohl der den größeren Fehler sicher gemacht hat, nur um das nochmal rauszustreichen.
Aber ja. Wir waren beide nicht glücklich aus. Nein. Einigen wir uns darauf.
Ja, das ich glaube, so könnte man es auch gut zusammenfassen.
Genau. Gibt's hier noch das Tobi Special Teams. Aha, tolles Wortspiel. Schöne Grüße an Tobi. Kurzer Blick auf die Special Teams noch. Jason Myers, meiner Meinung nach, fehlerfrei, alle extra Punkte verwandelt. Das machbare Field Goal hat er auch ganz sicher gemacht. Der 60-Yarder unter freiem Himmel mit Wind und Regen, ja, der kann mal zu kurz geraten, oder?
Ja, also ganz verstehe ich die Entscheidung. Also ich würde viel weniger als das Field Goal würde ich die Entscheidung kritisieren, aber weil man sich halt selber, also die, vielleicht kurz um den Gedankengang aufzudröseln, also warum ich persönlich mit der Entscheidung gehadert habe, war einfach der Grund, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn wir jetzt die 3 Punkte holen, geben wir Minnesota eh nochmal den Ball mit genug Zeit, um das Spiel trotzdem nochmal zu gewinnen. Andererseits bringt man sich selber in eine sehr schlechte Ausgangsposition, wenn man dieses Field Goal nicht trifft. Und genau das ist ja im Endeffekt auch eingetreten. Man hätte sogar noch genug Zeit gehabt. Feld ist jetzt die Frage mit der Feldposition, ob es geklappt hätte. Aber ja, der 60-Yarder, das ist, muss auch sagen, Myers ist ja allgemein nicht der Spieler, den man jetzt immer die ganz weiten Field Goals kicken lässt, beziehungsweise die Seahawks haben auch nicht diese Mentalität. Ich glaube, manche Teams haben sich in diese Richtung entwickelt, dass sie jetzt absurde Field Goals versuchen und teilweise auch treffen. Die Seahawks sind das einfach nicht und Myers hat seinen Job
gut gemacht. Schönen Gruß an die Cowboys.
Ja, zum Beispiel. Aber Myers hat seine Sache gut gemacht und ich ganz ehrlich, 60 Jahre, da musst du wirklich nicht verwandeln und nicht unter den Bedingungen. Dafür mal im Return Game auch positive Sachen, dass wir mal nicht schlecht sind im Return Game. Da kann man es auch ausdrücken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sprichst du drauf an. Also Darden und McIntosh sind ein klares Upgrade zu Dee Williams und Laviska Shenault. Haben gestern auch keine Fehler gemacht und haben auch solide returned. Ja, bevor wir jetzt lang werden, aber ich finde, das gehört einfach nochmal dazu, auch nochmal so ein kleiner Überblick über das Coaching. Du hattest es gerade angesprochen. Schon wieder angesprochen. McDonald hat aus der Defense meiner Meinung nach vielleicht nicht eine Top 10, aber dann Top 12, Top 15 Unit gemacht. Was mir immer noch so ein bisschen auffällt, das Thema Disziplin, klar, liegt es auch an den Spielern, aber für mich auch so ein Coaching Ding, ne? Muss er glaube ich noch ein bisschen dran arbeiten, oder was meinst du?
Ja, das ist im Endeffekt, die Spieler machen es, aber die Coaches müssen es irgendwie auf ihre Kappe nehmen und dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wie auch immer man das wirklich im Training jetzt umsetzen kann, dass solche Fehler nicht passieren, aber es darf nicht passieren. Das ist, glaube ich, etwas, da werden die Coaches selber zustimmen. Das müssen sie einfach selber in den Griff bekommen und genau. Bin ich aber zuversichtlich, dass man das hinbekommen wird. Ist vielleicht auch unter der Season gar nicht mal so leicht. Vielleicht auch leichter gesagt als getan.
Absolut. Ein Punkt, über den wir uns jetzt auch lange unterhalten können, wo ich einfach mal die Frage an dich als, ich nenn's mal offensives Mastermind weitergebe, ist Ryan Grubb und sein Playcalling. Wie siehst du das? Ist er noch haltbar? Ich hasse ja dieses Hire and Fire nach einem Jahr oder so, aber so das Playcalling, gerade was das Run Game angeht, ist schon schwierig, oder?
Ja, also ich versuche es kurz zu machen. Ich denke, das wird sicherlich nochmal Stoff werden, wann auch immer die Season zu Ende ist und wenn es vielleicht nochmal einen Recap dazu gibt. Aber es ist schon so, dass es teilweise Entscheidungen gibt, wo man sich denkt, okay, da werden die Spieler oder da ist irgendwie das ganze Spiel in eine schlechte Situation gebracht worden. Also sei es dieser 1. und 5, den du angesprochen hast, wo wir dann irgendeinen komischen Fake-Toss-artigen Screen spielen, der dann für -6 Yards geht, wo ich mir dann die Frage stelle, warum? Ich habe mir mehr als die Frage, warum gestellt. Ich war ziemlich außer mir in dem Moment, muss ich zugeben. Es sind alles so es ist immer wieder fragwürdiges Playcalling dabei und es ist mir auch ehrlich gesagt zeitweise einfach zu unkreativ. Also wenn ich einen Offensive Coordinator aus dem College Football hole, der ja dort auch durchaus nicht nur Standard Football gespielt hat, dann erwarte ich mir vielleicht andere Impulse und ich sehe jetzt ganz bös gesagt nicht so viele Unterschiede zu bisherigen Playcallern in der Vergangenheit, die wir hatten. Es ist besser, es ist nicht genauso schlecht, aber es ist zum Teil, mir ist es zeitweise auch einfach zu, wie gesagt, zu unkreativ. Dann sehe ich einen Ben Johnson bei den Lions, der diesen Fake-Stolperer, ich habe ihn gesehen, das war ja völlig absurd. Aber sowas brauche ich auch nicht jedes Spiel und ich kann auch mit normaleren Plays leben. Aber ich habe, was mir persönlich so extrem fehlt, ist, dass wir im Passing-Game unsere Waffen, die wir haben, konstant einsetzen, über konstante Yards, also konstante Yards zählen. Ich habe das Gefühl, wir stehen dann immer in so einer Situation da und unsere Pässe sind entweder extrem kurz, also so auf Running Backs oder so wirklich für ein, zwei Yards auf einen Tight End, oder wir wollen gleich 15 Yards werfen. Also weil ich müsste jetzt statistisch, müsste ich jetzt raussehen, ob ich das belegen kann, aber irgendwie, wir werfen dann immer solche halberten Fades, solche Go-Balls im Endeffekt, wo wir dann hoffen, dass irgendjemand sein 1 gegen 1 Duell gewinnt. Da, mir fehlt, dass wir konstant Drive für Drive übers Feld marschieren, unsere Pässe für 5 Yards machen, mal für 3, mal für 7, mal für 15, mal für 20 und dann wieder zurück. Es ist so, es fühlt sich alles sehr ähnlich an, was wir tun. Und eine Sache, die ich vielleicht noch sagen möchte, bevor ich hier zu sehr in den Gedanken ausschweife, die Rushing Direction ist, finde ich, so interessant. Man kann sich das ja teilweise super ansehen. Und wenn man das betrachtet, gab es von Kenneth Walker in diesem gesamten Spiel einen einzigen Run, der nicht Inside gewesen ist, also vom Design her. Also der nicht, also wir hatten 2 Runs, die zwischen Guard und Tackle waren, 2 Runs dann wieder zwischen Center und Guard auf der linken Seite, das kann man so weiterspielen. Und es gab einen einzigen Run, der dann tatsächlich um den Tight End herumgegangen ist. Es gab keinen einzigen Run angeblich zwischen Tight End und Offensive Tackle. Das sind so Sachen, das kann man sich mal kurz durchdenken. Verstehe ich nicht ganz, warum wir mit so einem Running Back und der O-Line, die wir haben, immer nur Inside laufen. Also ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber allgemein, ich habe viele Fragezeichen im Kopf und bei dem möchte ich es mal belassen. Und ob man ihn feuern sollte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch kein Freund davon, jemanden zu holen und dann wieder jemanden neu aufzubauen. Bin ich auch kein großer Freund davon.
Du hast es gerade erwähnt. Es wird auf jeden Fall eine Recap sowohl offensiv als auch defensiv geben. Und ich denke, bei der offensiven Recap wirst du nach der Saison auch dabei sein. Deshalb kannst du das da gerne nochmal ausführlicher machen. Von daher, erstmal dafür vielen Dank, weil so tief kann ich da gar nicht rangehen. Deshalb gut, dass du dabei bist und das nochmal so ein bisschen erklären konntest. Ein Shoutout gibt's noch an Jay Harbo, seine Eier auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, bei Fourth Down, wir fake punten jetzt. Da habe ich dann auch ins Skript reingeschrieben, nice, Ausrufezeichen, also hat mir gut gefallen, dass er da seinem Vater und seinem Onkel es gleich tut und dann doch da relativ aggressiv war im Playcalling. Ja, damit haben wir jetzt die Recap auf das Vikings-Spiel abgeschlossen und weil es eben diese kurze Woche ist, gehen wir nahtlos in die Preview auf das Spiel Seahawks bei den Bears am 3. Weihnachtsfeiertag am 27. an.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Genau, und da legen wir mit unserer beliebten Kategorie State of the Gegner los. Und nachdem ich hier viel erklärt habe, beziehungsweise vorstelle, würde ich dir wieder das Feld überlassen und erzähl uns einfach mal, was wie die Bears für alle Seahawks-Fans, die das nicht so genau beobachten, was sie da in der starken NFC North machen, wie deren Saison bisher so verlaufen ist und wie die aktuell stehen.
Ja, ist vielleicht ein Beispiel für ein Team, wo man sich denkt, okay, man könnte auch Fan davon sein und das wäre viel schlimmer, nämlich rein emotional gesehen, nämlich jetzt wegen dem Output, aber das ist ja rein emotional auch einfach eine Achterbahn. Eigentlich ein Team mit einem sehr guten Kader, also wenn man sich rein die Papierform ansieht, sind die Bears da überhaupt nicht hinter anderen Teams teilweise aus derselben Division. Also finde jetzt nicht, dass der Kader da jetzt große Lücken hat, außer vielleicht in der O-Line, da haben sie ein ähnliches Problem wie die Seahawks, aber dazu vielleicht gleich. Ansonsten, was spricht wirklich jetzt, wie kann man das gut verdeutlichen, allein schon, dass sie ein Team sind, das sowohl den Offensive Coordinator zuerst gefeuert hat und dann auch noch den Head Coach. Also
schöne Grüße an Shane Warren.
Ja, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt. Ja, egal. Können sich alle Seahawks-Fans ihren Teil denken. Weiß nicht, wie der gleich im nächsten Jahr danach wieder so eine Rolle, die gleiche Rolle bekommen kann. Mag ja sein, dass er andere Dinge gut kann, aber er hat's wieder bewiesen, dass die Seahawks nicht das Problem waren. Zumindest nur teilweise vielleicht das Problem waren. Aber jetzt zu dem nochmal zurück. Im Endeffekt, sie haben mit Eberflus dann auch noch gefeuert, ihren Head Coach. Das war auch lange, lange überfällig, muss man sagen. Und ja, wir spielen wieder mal gegen einen Interims-Head Coach. Thomas Brown, ich weiß ehrlich gesagt nicht super viel zu dem, weißt du. Hast du irgendwelche Referenzen zu dem, was der bisher so gemacht hat?
Ist eher ein offensiveres Mind oder ein offensiv denkenderer Coach. Der war auch, nachdem Shane Waldron gefeuert wurde, war er auch zunächst Interims Offensive Coordinator und wurde dann zum Interim Head Coach befördert. Und ich weiß jetzt auch nicht so viel von ihm. Was ich allerdings weiß, er kommt aus dem Sean McVay Tree. So wie viele Coaches das aus der McVay-Schule machen, ist er, ja, was den Seahawks teilweise auch gut tut, so im Play-Calling, ist ja, was heißt aggressiv, aber er spielt sehr viel No-Huddle ist da seinem Lehrmeister Sean McVay sehr ähnlich.
Ja, prinzipiell keine Sache von McVay gelernt, also keine schlechte Sache von McVay gelernt zu haben, muss man absolut sagen. Aber im Endeffekt ist es ein Team, für das die Saison eigentlich gut begonnen hat mit 4-2. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch so, könnten die Bears jetzt endlich mal das Ruder herumreißen? Und im Endeffekt 4-2 gestartet, jetzt stehen sie bei 4-11. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das kennen, wie viele Zuhörer das beziehungsweise gesehen haben, diese Memes auf Instagram oder wo auch immer. Mit jede Woche finden die Bears einen neuen Weg irgendwie zu verlieren. Das ist leider wirklich so gewesen. Also emotional muss man sagen, ist es schon echt hart. Also jetzt so, kann einem schon wirklich leid tun, muss man sagen. Also jede Woche irgendwelche dummen Sachen. Damals dieses eine, wo diese Hail Mary, die sie von den Commanders kassiert haben, zu Recht. Also bei dem Blödsinn, der da gelaufen ist. Aber an und für sich einfach ein Team, das viel höhere Erwartungen hatte, die überhaupt nicht erfüllen konnte, mittlerweile mit einem neuen OC, mit einem neuen Headcoach dasteht und schon länger keine Chance mehr eigentlich auf die Playoffs hat.
Absolut. Was für die natürlich auch bitter ist, dass sie in dieser abnormal starken NFC North spielen mit den Vikings, den Packers und den Lions und sechs Spiele in ihrer Saison gegen diese drei Teams haben. Das ist natürlich auch extrem undankbar.
Die werden sicherlich den härtesten, also den höchsten Strength of Schedule haben. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn man sich das ansieht, welche Gegner sie gespielt haben, gehe ich stark davon aus, dass sie Bears am Ende des Jahres sein werden.
Genau. Und wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Seahawks dieses Spiel gewinnen könnten, weil die Bears jetzt nicht der absolut starke Gegner sind. Kleiner Reminder, dass die Seahawks diese Saison zu Hause gegen die New York Giants verloren haben. Also das hat in der NFL, haben selbst schwächere Gegner nichts zu sagen. Aber wo Hebel sind, wo die Seahawks Offense gegen die Chicago Defense ansetzen könnte, ist zum einen der Punkt, den hatte ich aufgeschrieben, dass die Bears Defense in den letzten Spielen immer mindestens 20 Punkte zugelassen hat. Sprich, das ist jetzt keine Lockdown Defense, die haben ihre Schwächen. Gerade auch, weil sie nicht so richtig viel Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben können oder auf die O-Line insgesamt. Sagt auch viel davon aus, dass ihr bester Pass-Rusher ein Interior-O-Liner, also ein Defensive Tackle mit Jevon Dexter Senior ist. Der hat 5-6, ist der Sack-Leader der Bears. Insgesamt auch wenige Interceptions, deshalb auch so leid es uns tut, die alte Leier Geno Smith durch die Luft.
Ja, wäre eine Sache, also wäre sicher ein Punkt, wo man angreifen kann, aber Jalen Johnson, will ich nur kurz erwähnen, sicherlich einer der besten Cornerbacks der Liga und muss man aufpassen und wird auch abzuwarten sein, wieder wie die jetzt Jacksonville und Chicago treaten. Also ich warte ja von Woche zu Woche ab, was die Gegner machen oder ob sie sich andere Dinge ausdenken, weil mittlerweile kann man den Spieler ja eigentlich gar nicht mehr übersehen und ob DK weiterhin noch diese Aufmerksamkeit bekommen wird in dem Rahmen. Aber ja, die dennoch laufen werden wir trotzdem müssen und wir sollten es endlich mal etablieren und sicherlich ein Team, das gezeigt hat, dass man gegen sie laufen kann. Und es ist im Endeffekt eine Defense, die gut ist, die gute Spieler hat. Aber das ist eine schlagbare Defense, das muss man auch klar sagen, in allen Belangen. Man muss sich wahrscheinlich nicht einmal so sehr auf eine einzige Sache versteifen. Und jetzt wäre es wirklich langsam, dass vielleicht mal Grubb wirklich nochmal eine seiner vielleicht wirklich letzten Chancen hat und zeigen kann, dass er einen coolen Gameplan entwerfen kann, der verschiedene Facetten hat und auch verschiedene Teile der Defensive attackiert.
Ich wollte gerade sagen, Thema Laufspiel, ich hatte es nochmal aufgeschrieben. In den letzten drei Spielen haben die Bears sogar über 30 Punkte zugelassen immer. Einmal gegen die 49ers, gegen die Vikings und die Lions. Gegen die 49ers haben sie 131 Rushing Yards zugelassen, gegen die Vikings 114 und gegen die Lions 146. Gerade in einem kalten Soldier Field, wahrscheinlich am Donnerstagabend, Freitagnacht hier in Deutschland, ist es auch so von den äußerlichen Umständen her eigentlich gegeben, dass man da mal aufs Laufspiel setzen sollte, wenn man sieht, welche Running Backs die Seahawks da haben. Selbst wenn Ken Walker verletzt ausfallen sollte, hat Zach Charbonnet gegen die Cardinals bewiesen, dass er so ein Spiel übernehmen kann. Kenny McIntosh hat auch Ansätze gezeigt und das könnte einfach dieses Passspiel um Geno Smith, hat man gerade wirklich gegen die Cardinals gesehen, so extrem entlasten und wäre für mich, wahrscheinlich für dich auch, endlich mal einen Weg, damit ein bisschen mehr Balance reinzukriegen.
Ja, vor allem, wie wir alle wissen, Laufspiel öffnet das Passspiel und in alle Richtungen wirkt sich das einfach positiv aus, wenn man es zumindest über längere Strecken hinweg probiert, beziehungsweise immer am Laufen hält und also am Laufen, das Laufspiel wirklich am Laufen hält in dem Sinn. Ja, das wird ein Angriffspunkt sein müssen. Und wie gesagt, also der Pass-Rush ist vielleicht rein von der Produktion her nicht ganz so stark oder vielleicht auch nicht so stark, wie man es eingeschätzt hat. Der Monte Sweat ist sicherlich kein schlechter Edge-Rusher. Die Bees sind einige gute dabei, aber es ist eine Defense, die man auf allen Ebenen attackieren kann und muss im Endeffekt. Und bin gespannt zu sehen, wie die Seahawks jetzt nach vielleicht so zwei wirklich schweren Rückschlägen, auch wo die Offense sich sicherlich viel anhören muss innerhalb der Organisation, wie man da zurückkommt und wie man darauf reagiert und im Endeffekt gegen die Bears dann das Spiel anlegen wird.
Auf jeden Fall. In Sachen auf der anderen Seite des Balles Seahawks Defense gegen Chicago Offense, da sticht natürlich, du hast es schon wieder angesprochen. Mein Gott, du sprichst so viele Sachen an. Die namentliche Stärke des Rosters der Bears. In dem Fall fällt natürlich auf jeden Fall der Name Caleb Williams, Rookie Quarterback, First Overall Pick aus dem 2024er Draft. Hat jetzt die Saison für 3200 oder fast 3300 Yards geworfen. Ist da so im Mittelfeld der Liga, 19 Touchdowns, auch da so im Mittelfeld der Liga, was da auffällt, was mir gar nicht so bewusst war, der hat nur 5 Interceptions geworfen bisher, also sehr, sehr ballsicher, auch da ist der Eye-Test gerade nach diesen interessanten Spielen oder nach dem interessanten Spiel oder Clock-Management gegen die Lions, der fällt da ein bisschen anders aus. Aber er hat auch wirklich gute Waffen, die er anspielen kann, ne? Oder die er nutzen kann.
Ja, ich glaube, es ist so, wenn man seine Saison ein bisschen betrachtet, man kann es einerseits unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es ja gar nicht so schlecht ist, rein vom Output her. Man muss aber auch sagen, dass man einen Quarterback immer daran bemessen wird, wie viel sein Team gewinnt. Ist einfach so. Und ja, er hat halt aber auch wiederum die Waffen, wie du gerade angesprochen hast, um gut zu sein. Und man erwartet sich von einem First-Overall-Pick, der ja nicht erst seit vorigem Jahr als First-Overall-Pick gehandelt wird, sondern auch schon länger und als großes Talent gesehen wird, einfach mehr mit diesen Waffen vermutlich. Also DJ Moore, ja, wissen wir alle, dass der super viel Potenzial hat. Ein Keenan Allen ist zwar schon etwas älter vielleicht, aber immer noch einer der sichersten Receiver eigentlich, wenn man ihn jetzt als Target hat. Gerade für einen jungen Quarterback eigentlich gut, so einen alten wirklich bewährten Receiver zu haben. Romo Dunze, der ist auch früh gepickt worden in der ersten Runde. Das sind ja alles drei Receiver, wenn man, also viele Teams würden sich wünschen, dass sie die drei hätten. Cole Kmet, das ist das Tight End, ist wiederum auch ein starker Tight End, und Garrett Everett ist zwar Backup nur, aber auch der war auch schon mal Starter vor nicht allzu langer Zeit. Also da sind eigentlich viele Waffen da. Gerade Anspielstationen, auch einen DeAndre Swift kann man durchaus im Passing Game verwenden. Also ich glaube, man muss diese Zahlen und seine ganze Produktion immer im Hinblick sehen, dass man halt eben hinten raus viele Spiele nicht gewinnen konnte. Also Caleb Williams jetzt, wie man so schön sagt, nicht besonders klatsch war, oder die gesamte Bears Offense oder das gesamte Bears Team besser gesagt nicht sonderlich klatsch war und nicht häufig einfach nicht diese Siege herausholen konnte. Aber andererseits auch, dass mit diesen Waffen vielleicht mehr drin sein müsste. Und ich kann mich erinnern an viele Berichterstattungen vor dem Draft oder, sagen wir besser gesagt, zum Draft hin, wo Caleb Williams dann im Endeffekt wirklich genommen wurde von den Bears, dass es kaum eine so gute Ausgangsposition für einen Rookie-Quarterback gäbe oder noch nie wirklich gab, und dass das eigentlich auch einmalig ist für einen First-Overall-Pick, so eine gute Ausgangslage mit so einem guten und kompletten Team zu haben. Also eigentlich das völlige Gegenteil zu einem Bryce Young bei den Panthers. Ja, was ihnen halt zu Verhängnis wird, ist ein bisschen erstens das Play-Calling und die gesamte Offense, also das gesamte offensive System. Dann aber auch die Interior O-Line, ähnlich wie den Seahawks, ist wahrscheinlich, also die O-Line als Ganzes ist nicht so super stark, aber gerade die Interior O-Line ist dann doch nochmal der schwächere Teil. Das setzt sich dann fort in der Press Protection und halt auch im Run Game, das nicht so stark ist. Und also wirklich, die DeAndre Swift bleibt wirklich weit unter den Erwartungen. Das ist so eine Sache, die ist mir auch im Negativen von außen immer schon aufgefallen. Die DeAndre Swift liefert die Zahlen nicht, also weder die O-Line blockt ihm den Weg frei, noch leistet er jetzt Übermenschliches und holt viel mehr raus.
Genau, also sehe ich vollkommen ähnlich. Seahawks sollten eigentlich das Run-Game, so wie sie im Moment defensiv drauf sind, eigentlich im Griff haben und können sich da eher auf die Pass-Defense konzentrieren, um die Bears da so ein bisschen eindimensional zu machen. Und ja, wenn wir jetzt da so ein bisschen in unser Fazit reingehen, A, was das Vikings-Spiel betrifft, und B, der Ausblick auf das Bears-Spiel, ist das Bears-Spiel, schwieriges Wort, eigentlich ein Must-Win, so von der Ausgangslage her, weil ja die Seahawks haben das Playoff-Rennen nicht mehr in der eigenen Hand und müssen das Spiel gegen die Bears gewinnen, um dann ein Endspiel gegen die Rams in Woche 18 zu haben, währenddessen die Rams ja gegen die Cardinals verlieren müssen. Aber ja, das Giants-Spiel hat auch gezeigt, dass es eben in der NFL keine Selbstläufer gibt, wobei ja die Seahawks auswärts diese Saison deutlich besser sind als zu Hause, mehr Spiele auswärts gewonnen haben als zu Hause, was eigentlich auch traurig ist im Hinblick auf den Heimvorteil, den ehemaligen im Lumen Field. Dann kommt noch das Wetter in Chicago dazu. Also ich sag mal, die Ausgangsposition für die Seahawks nach so einem Tiefschlag wie gegen die Vikings, das Spiel gegen die Bears in einer kurzen Woche zu gewinnen, ist eigentlich relativ gut, oder was meinst du?
Ja, vor allem, weil die Bears haben ja über das Jahr hinweg eigentlich gezeigt, dass sie mithalten können, Spiele knapp gehalten, gegen die Vikings mal in Overtime verloren, gegen die Packers einen Punkt. Aber die letzten Wochen über hat man dann doch das Gefühl, okay, vor allem seit dieser bitteren Detroit-Niederlage an Thanksgiving, da hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass sie nachlassen. Also wenn man sich die Scores noch anschaut der letzten Wochen, also da ist vielleicht nicht mehr so viel Drive dahinter, weil man halt einfach auch weiß, dass es nicht mehr viel zu holen ist. Es geht natürlich um Jobs und so, aber trotzdem, es wird interessant werden. Ich glaube, die Erwartungen sind hoch. Die Seahawks stehen unter großem Druck. Das kann dann doch in beide Richtungen gehen. Also ich glaube, dass es ein gewinnbares Spiel, ich weiß, dass es ein gewinnbares Spiel ist, besser gesagt. Aber mit dem Druck, das kann, wie gesagt, in beide Richtungen gehen. Das kann eben dazu führen, dass man doch nochmal beflügelt ist. Und das hätte ich eigentlich diese Woche schon vermutet gehabt. Aber andererseits natürlich auch, dass man unter dem Druck ein bisschen schlechter performt sogar. Ich hoffe, dass es auswärts vielleicht ein bisschen dieser Fluch vom Lumenfield auch abgelegt werden kann. Es ist halt die Frage, wie jetzt auch das Mindset ist und wie man es schafft, in Seattle einfach wirklich die Konzentration hochzuhalten, zu schauen, dass wenig Frust im Team entsteht, wenig vielleicht, also es wird sicherlich jetzt schon irgendwie diskutiert werden, wer ist jetzt vielleicht schuld und wer nicht und wie auch immer. Es ist noch immer die Season, es ist noch immer möglich, in die Playoffs zu kommen. Man hat es nicht in der eigenen Hand, aber es ist wichtig, dass man da jetzt wirklich nicht den Fokus verliert und das Ganze noch schön zu Ende spielt.
Auf jeden Fall. Du hattest es auch schon wieder erwähnt. Wir werden sehen. Das ist in der Tat so. Und was wir sehen werden, das erklären wir euch im Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning. Was sonst noch wichtig ist.
Genau. Und da spielen die Seahawks eben am dritten Weihnachtsfeiertag, dem inoffiziellen, am 27. Dezember in der Nacht auf Freitag um 2.15 Uhr in Primetime bei den Chicago Bears. Zu sehen ist das Ganze im NFL Game Pass auf The Zone. Nach den langen Weihnachtsfeiertagen, wirst du dir das Drama geben oder guckst du am nächsten Morgen dann entspannt aufs Handy und schaust dir dann, die Seahawks haben gewonnen, vielleicht gucke ich mir doch die Highlights an oder die Seahawks haben bitter verloren und ich lasse das Ganze und gehe wieder ins Bett.
Ich fürchte, ich werde es mir ansehen. ich werde es mir ansehen vermutlich und hoffen, dass es vielleicht im Endeffekt es wert gewesen sein wird und hoffe einfach, dass es ein gutes Spiel wird und ich brauche kein spannendes Spiel, einfach ein überlegenes Spiel. Das wäre mir viel lieber mal zur Abwechslung. Ja, bin schon sehr gespannt.
Das ist ein gutes Schlusswort. Das wünschen wir uns alle. Apropos wünschen. Wir von den German Seahawkers wünschen euch in diesem Sinne frohe Weihnachten und verabschieden uns mit einem gewohnten Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.